Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, das Wort, das wir hören wollen als Predigtext für diesen Sonntag, steht im Alten Testament, im zweiten Buch der Könige. Wir wollen hören auf die Verse 1 bis 7. Es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjüngern zu Elisa und sprach: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus und schließ die Tür hinter dir zu und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße. Und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite. Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen. Diese brachten ihr die Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reich mir noch ein Gefäß her. Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deinen Schuldherrn, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen für diese 7 Verse aus dem 2. Königbuch, mit denen du uns heute Morgen beschenkst für diese Predigt. Wir wollen dich bitten, Herr, wenn wir die Predigt über diese Verse hören, dass du uns die Bedeutung dieser Worte erschließen wollest für unseren Glauben, damit wir etwas mitnehmen können aus dieser Predigt. Damit das aber geschieht, dass wir hören, verstehen und umsetzen können, was dieser Text mit unserem Leben zu tun hat, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe, deinen Segen für eben diese Predigt. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn ich persönlich Bibel lese, dann schaue ich immer ganz genau darauf, wo Gott mich persönlich anspricht. Und es sind immer die Fragen, die in einem Bibeltext, in einem Abschnitt formuliert werden, die mir Besonderes zu geben haben. Wenn immer mir eine Frage begegnet, die entweder Gott einem Menschen stellt oder die sich manchmal auch die Menschen untereinander stellen, dann nehme ich mich immer wieder mit hinein und stelle mir selber diese Frage. Also beispielsweise schon im Alten Testament, in der Urgeschichte, als Gott Adam sucht und ruft: Adam, wo bist du? So ist das natürlich nicht nur ein Ruf damals vor 5000 Jahren an den Adam gewesen, sondern auch ein Ruf an mich: Olaf, wo bist du? Oder 1. Könige 18, als Elia da auf dem Karmel ist und das Volk fragt: Wie lange hinkt ihr noch zu beiden Seiten? Wie lange wollt ihr noch Baal und dem lebendigen Gott dienen? Wo ich angesprochen werde in den Dingen, die vielleicht in meinem Leben zu Götzendienst werden, auch eine Frage, die mir gilt. Oder Matthäus 16, so eine ganz, ganz spannende Frage, wo Jesus die Jünger fragt, nachdem die ihm erzählt haben, wer denn die Menschen erzählen, dass er sei. Da sagt er: Wer sagt denn ihr, der ich bin? Diese Frage an mich: Was sage ich denn den Leuten, wer Jesus ist? Oder, und dann höre ich auch auf, diese Fragen zu sehen, also alles spannende Dinge, Apostelgeschichte 8, wo da der Kämmerer aus dem Morgenland auf dem Wagen sitzt, Philippus durch Gottes Geist zu dem Wagen hingeführt wird und der nicht erstmal sagt, hallo, guten Tag, wie war es denn in Jerusalem? Und dann stellt eine Frage, verstehst du auch, was du da liest? Diese Frage nach der Hermeneutik, verstehst du das wirklich? Und er sagt, ich kann es gar nicht. Also diese Frage auch immer wieder mich, habe ich verstanden, was ich in der Bibel gelesen habe? Also so könnte ich weitermachen. Wenn man die Fragen der Bibel für sich ganz persönlich individuell zulässt, und dazu will ich euch Mut machen, auch wenn ihr Bibel lest, aber ich sage das deshalb an diesem Punkt, an dieser Geschichte, heute wollen wir genau diesen Predigtext, 2. Könige 4, 1 bis 7, uns erschließen über diese eine Frage, die Elisa hier der Witwe stellt. Er stellt ihr die Frage, was hast du im Hause? Was hast du im Hause? Und wir wollen dem nachgehen. Wir wollen mal schauen, was die Witwe hier im Hause hat bei sich. Und dann wollen wir uns mal fragen, weil diese Frau ist ja ein Glaubensvorbild. Die ist ja richtig stark. Das ist uns ja nicht umsonst gegeben. Da wollen wir uns mal fragen, wenn Gott uns fragt, was haben wir denn im Hause? Auch diese Dinge, die diese Witwe hat? Und so habe ich dann die Predigt überschrieben. Was hast du im Hause? Es sind vier Dinge, die die Witwe hat. Erstens die Furcht des Herrn, zweitens die Götzenlosigkeit, drittens der Ölkrug und viertens der Glaubensgehorsam. Das erste, die Furcht des Herrn. So beginnt unsere Perikope, da heißt es, es schrie eine Frau und dann sagt sie, dein Knecht, mein Mann ist gestorben und du weißt ja, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Der wirtschaftlich erfolgreichste ist ihr Ehemann nicht gewesen. Das sehen wir aus den Umständen, in denen sie jetzt ist. Wir wissen noch sonst nichts weiter über ihn, als dass er die Furcht des Herrn hatte. Dass er in Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott gelebt hat. Ehrfurcht, Furcht des Herrn ist etwas anderes als Angst haben. Das muss man immer wieder erklären. Vor Gott brauchen wir keine Angst zu haben, aber wir sollen ihn fürchten. Fürchten in dem Sinne, dass wir wissen, dass wir es mit der unüberbietbaren Autorität des lebendigen Gottes zu tun haben. Dass er der Heilige und Ewige ist und dass wir nichts sind vor seinem Angesicht. Dass er fortwährend Anbetung verdient hat und dass wir viel, 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 viel mehr tun müssten für ihn, weil wir ja seine Geschöpfe sind und er unser Schöpfer. Ehrfurcht. So etwa, wenn die Queen euch heute Nachmittag zum Kaffee besuchen würde, die käme vorbei, da würdet ihr vermutlich auch von eurem Kaffeetisch aufstehen und ihren Sitz anbieten und nicht den schlechtesten. Aber hier ist der lebendige Gott. Zu sagen, stellt euch vor, ihr werdet in seiner Gegenwart, das ist Ehrfurcht. Ihm alle Ehre geben. Wie gesagt, keine Angst, sondern Ehrfurcht. Und wer in der Furcht des Herrn lebt, diese Ehrfurcht hat, der wird ein Wunderbares erleben, dass eine andere Angst schwindet, die Weltangst. Diese beiden Dinge stehen in Korrelation, in Verbindung miteinander. Je mehr Furcht des Herrn du hast, je mehr du den Lebendigen Ehre gibst, Lob und Preis, desto geringer wird deine Weltangst. Und je weniger Furcht des Herrn du hast, desto mehr Weltangst ist bei dir. Deine Angst, so vieles zu verlieren, kein Geld mehr zu haben, nicht genug Liebe zu bekommen, dein bisschen Gesundheit zu verlieren, halt. Ja, der Widersacher kann uns in dieser Welt eine Menge Angst machen, wir alle sind davon betroffen. Aber das will Gott nicht. Er will ein angstfreies Leben für uns. Was er möchte, ist, dass wir in Ehrfurcht vor ihm leben, dass wir die Furcht des Herrn haben. Und wer die Furcht des Herrn hat, der wird erleben, wie die Weltangst immer kleiner wird. Und deshalb lädt die Bibel immer und immer wieder auch zur Furcht des Herrn ein. Und wer die Furcht des Herrn hat, der bekommt wunderbare Segnungen. Davon spricht die Bibel. Ich könnte eine ganze Predigt, eine Predigtreihe halten über die positiven Ergebnisse der Furcht des Herrn. Hier in dieser Geschichte wird es deutlich. Da ist nichts bei dieser Witwe mehr, außer ein Haufen Schulden. Die Kinder, ihre eigenen Kinder sollen in die Schuldsklaverei, weil nichts mehr zu decken ist. Materiell am Ende. Nur noch die Furcht des Herrn. Aber wer die Furcht des Herrn hat, der bekommt Segen. Das sind Segenslinien. Der Mann ist schon gestorben, aber seine Segenslinie geht weiter, auch wenn er wirtschaftlich nicht die ganz helle Nummer zu sein gewesen sein scheint. Da ist eine Segenslinie, die die Furcht des Herrn erbringt. Wenn wir den Psalm 1 lesen, vom Weg des Frommen, vom Weg des Gottlosen, dann sehen wir, final ist der Fromme immer der Gesegnete, auch in dieser Welt schon, auch materiell. Sprüche 22 heißt es, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre. Wenn du in der Furcht des Herrn bist, dann wirst du reich werden. Das ist jetzt kein Wohlstandsevangelium, versteht mich bitte nicht miss, sondern nach dem Motto, je mehr ich der Kirchengemeinde spende, desto mehr werde ich hinterher auch wieder zurückkommen. Nicht auf diese Weise. Aber wir werden materiell mit allem überreich versorgt sein, was wir brauchen. Das sagt die Bibel immer wieder. Kümmere dich nur um die Furcht des Herrn. Der Heiland wird dir das Übrige geben. Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere, und da spricht Jesus von dem Mammon, von all den anderen Dingen, wird euch dann zufallen. Die Furcht des Herrn, wo die zu Hause ist, da ist immer Segen. Und dieser verstorbene Mann hatte Furcht des Herrn. Und da geht die Segenslinie weiter. Und ich bin ganz sicher, dass viele unter uns, die so erfolgreich in ihrem Beruf sind, nicht deshalb allein erfolgreich sind, weil sie so schlau an der Uni waren, gelernt haben, sondern weil Eltern, Großeltern, Urgroßeltern treu die Hände gefaltet haben, die waren in der Furcht des Herrn. Und dann sind Segenslinien weitergegangen, die wir nicht erklären und erkennen können. Aber wir können klar sagen, wo die Furcht des Herrn ist, da ist auch Reichtum. Da ist auch Behütung vor dem Bösen. Auch das steht im Sprüchebuch. Durch die Furcht des Herrn meidet man das Böse. Dieser Frau droht Böses. Ihre Kinder sollen in die Sklaverei verkauft werden. Aber da ist Furcht des Herrn. Und die Furcht des Herrn letztlich, die bewahrt ihr Haus, ihre Kinder davor, dass sie dem Schuldherrn anheimfallen. Die Furcht des Herrn meidet das Böse. Sprüche 34 heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Der lebendige Gott schickt seine Engel, wenn wir ihn fürchten, und er hilft uns, er behütet uns vor dem Bösen. Und das sind Dinge, die wir erleben dürfen, Schutz vor dem Bösen, auch materiellen Reichtum, wenn wir in der Furcht des Herrn sind. Das darf diese Witwe erleben und das dürfen wir erleben. Und da ist jetzt unsere Frage, ob wir das sagen könnten über unser Leben. Ist in unserem Leben Furcht des Herrn oder ist in unserem Haus Angst davor, vor dem nächsten Börsencrash, Angst vor der Arbeitslosigkeit, Angst vor der nächsten Krebsuntersuchung? Ist bei uns Furcht des Herrn. Die Bibel ruft uns zu uns auf, täglich nach der Furcht des Herrn zu trachten. Und wenn du jetzt feststellst, in meinem Haus ist nicht viel Furcht des Herrn, dann mach dich auf. Bekenne das Gott, dass du zu wenig Ehrfurcht vor ihm hast. Bitte ihn um Vergebung und bitte ihn, dass er dir neu Furcht vor ihm, Ehrfurcht schenkt. Dass er dir den Blick wegnimmt vor all dem Weltlichen und dass er deinen Blick immer wieder ausrichtet auf ihn, den Lebendigen. So wie es bei dem Mann dieser Frau gewesen ist, der in der Furcht des Herrn gelebt hat und gestorben ist. Hast du Furcht des Herrn im Hause? Ein zweites, die Götzenlosigkeit. Was hast du im Hause? Wir kommen gleich darauf, auf den kleinen Ölkrug, den sie noch hat. Aber wir wollen jetzt sprechen bei diesem zweiten Punkt über etwas, was sie nicht hat. Sie hat keine Götzen. Und das ist für die damalige Zeit außergewöhnlich. Wir haben ein ziemlich genaues Bild, wie der religiöse Zustand Israels damals war. Der war katastrophal. Der war vielleicht ähnlich wie bei uns heute. Elia, der große Prophet, der Vorgänger von Elisa, also ein Zeitgenosse, der ist mal an einem Punkt unglaublich verzweifelt. Und er sagte, außer mir ist doch niemand mehr übrig geblieben. Das sind doch alles Abgefallene, dein ganzes Volk, das ist knitterkaputt. Dann sagt Gott, nein, ich habe 7000 übrig gelassen, die Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Jetzt kann man daraus schließen, wenn Gott das genauso sagt, zahlenmäßig, ja, 7000 sind noch Gerechte, aber der Rest des Volkes, alle Götzendiener, alle Götzenanbeter, und die hatten dann eben auch zu Hause ihre Bale und Astarten. Die waren nicht nur in dem Tempel, sondern die hatten auch große und kleine Götzenbilder in ihren Häusern. Die Bibel erzählt uns davon. Auch in frommen Familien gab es das. Denken wir an den Gideon. Von dem wird erzählt, dass in seinem Vaterhaus so ein Götzenbild steht. Das muss er dann heimlich nachts umhauen. Oder denken wir an Josef, als der nach Bethel zieht, 1. Mose 35, da sagt er, nun bringt mal alle eure Götzen. Und seine Frauen und die Mägde, die haben fröhlich von Laban die Götzen mitgebracht, die damals waren. Und dann schmeißen sich all die goldenen, silbernen Götzen vor Josef hin. Und der trennt sich davon, der macht da eine Hausreform. Gibt es eine tolle Predigt von Spurgeon drüber, über die Hausreform damals bei Josef. Etwas ganz Wichtiges, immer wieder zu gucken, weil das auch bei Frommen passiert, dass Dinge zu Götzen werden. Das so häufig erlebt, jemand besucht im Krankenhaus, dann sagt er auf einmal, ja, ich glaube ja auch an Gott und ich habe mein Talisbärchen dabei, den hat damals mir mein Patenonkel schon zur Konfirmation geschenkt. Das ist ein Teddybär, der seit der Konfirmation bei diesem Menschen im Bett schläft. Ja, und die nehmen die mit ins Krankenhaus und erwarten sich irgendwelche Hilfe von diesem Bärchen und natürlich auch von dem lebendigen Gott, wird auch fröhlich weiter gebetet. Und da muss man den Leuten sagen, schmeißt den Scheiß weg, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage und auch so böse. Das muss weg, da musst du dich reinigen. Ja, muss man denn so hart sein, Pastor Latzel, muss man denn da so klar sein? Ich mache das mal mit einem Beispiel deutlich. Nehmen wir mal an, du hast die Frau des Lebens gefunden, die große Liebe. Alles läuft super. Jetzt bist du das erste Mal bei der zu Hause, ihr habt schon geheiratet, und die zeigt dir Wohnzimmer, Schlafzimmer und du stellst fest, hoppla, überall, in jedem Raum Bilder von anderen Männern. Dann sagt die Frau, du, also Schatz, also ich liebe dich und das sind nur Bilder von meinem Ex-Freund und von meinem Ex-Ex-Freund und meinem Ex-Ex-Ex-Ex-Freund halt. Ne? Und wenn es mal richtig schlimm ist mit meinem Auto, da rufe ich natürlich meinen Ex-Ex-Ex-Freund an und wenn ich im Krankenhaus bin, mein Ex-Ex-Freund, der ist Arzt halt und sowas alles, das mache ich alles. Was würde denn dann bei euch passieren? Da würde auch keiner sagen, naja, ist nicht so schlimm, sondern zu sagen, entweder oder, entweder ich oder deine Ex-Freunde. Und genauso ist es bei dem lebendigen Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott, so sagt es die Bibel wortwörtlich. Und das verträgt er überhaupt nicht. Wir können alles von dem verlangen, ganz im Gegenteil, das will er auch, all eure Sorgen auf mich. Aber dieser Gott wird zornig, wenn er merkt, dass wir neben ihm andere Größen haben, von denen wir uns Hilfe erwarten. Und wenn es nur so ein kleiner Talisman ist, und deshalb sage ich das auch heute Morgen in all dieser Schärfe, damit bringt ihr euch um alles. König Salomo, dieser großartige, gebildete, fantastische Mann, er lässt sich am Ende seines Lebens verführen von seinen Nebenfrauen zum Götzendienst und baut denen aus guter humanistischer Tradition Tempel damals in Jerusalem. Und das kostet das Volk Israel die Einheit und sein Haus des Segens. Hier bei dieser Frau ist das nicht so. Sie hat keine Götzenbilder. Ist nicht davon die Rede. Es gibt eine tolle Predigt von Wilhelm Busch über diese Stelle, wo das genau sagt, das ist das Wichtige. Sie hat kein Götzenbild in ihrem Haus. Das ist zur damaligen Zeit ungewöhnlich gewesen. Kein Götzenbild bei sich. Das, was diese Frau hat, ist was anderes. Als sie in Not hat, da holt sie nicht ihr Teddybärchen, nicht irgendwelche magischen Steine, die sie sich unter das Bett legt. Nein. Diese Frau hat in ihrer Not nur eins, den Schrei, so heißt es halt, den Schrei zum Mann Gottes. Sie, so beginnt unser Predigttext hier, sie schreit zu Elisa. Und das ist das, was wir tun sollen, wenn wir in Not sind. Geht nicht zu irgendwelchen vermeintlichen magischen Dingen, nicht zu irgendwelchen anderen Größen, sondern allein zu Jesus und zu dem schreit. Schreien ist ja so ein Bild für die Ganzheitlichkeit. In dem Moment, wenn ich in tiefer Not schreie, dann ist nichts anderes, was mich mehr beherrscht. Dann mache ich nebenbei nicht so ein bisschen jetzt Handy spielen und was weiß ich, ein bisschen telefonieren, sondern wenn ich in Not bin und richtig schreie, dann fasst das meine ganze Existenz und ich bin mit meinem Hilfgesuch auf eine Richtung ausgerichtet. Und das möchte Gott von ihm, dass wir zu ihm schreien, so wie die Witwe hier. Oder wir haben eben von Bartimäus gehört in Markus 10. Als der erkennt, da ist Jesus, da gibt es nur eins, schreien, dass der mich ja hört, ihn anschreien. Und als die um ihn rum sagen, wir haben es eben ja nochmal vernommen, psch, 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 nicht so laut, schrei nicht so, sei still, du störst mich. Da steht es da so wunderbar und er schreit noch viel lauter. Der setzt alle Hoffnung auf den lebendigen Gott und er hört ihn. Markus 9, ein Kapitel zuvor, auch so eine ganz tolle Geschichte halt. Da ist ein Mann, dessen Kind so schwer krank ist halt. Und dann sagt Jesus zu ihm, Mensch, klar kann ich dir helfen, was sagst du, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und dann heißt es sogleich, schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. So schreit das dem lebendigen Gott entgegen. Und ich wünsche, dass ihr diesen Schrei immer mal wieder tut, wenn ihr in einer Glaubenskrise seid. Dass ihr nicht anfangt, andere Größen zu suchen, irgendwo anders Hilfe als bei Jesus, wenn ihr merkt, es stoppt momentan. Und das passiert manchmal, dass man als Christ auch in schwere Krisen kommt, gar keine Frage. Umso mehr schreien, und zwar genau diesen Schrei, Herr, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben, mein Glaube ist manchmal so klein. Wir dürfen, nein, wir sollen, nein, wir müssen zum Herrn schreien. Dazu macht uns die Bibel Mut. Wie gesagt, in dieser Ganzheitlichkeit, da kommt es jetzt nicht auf die Lautstärke an, dass man sagt mit 120 oder 130 Dezibel, sondern in dieser Ganzheitlichkeit ihn anrufen. Wochenpsalm heute, der beginnt, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, Herr, zu dir. Und dann wird das ja, was wir zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, die Not des Psalmisten ganz klar benannt. Und was macht er? Er schreit zum lebendigen Gott, zu nichts anderem, wie ein Hirsch, der nach frischem Wasser lechzt. Im Haus der Witwe ist nichts an fremden Götzen. Sie hat nur den Schrei zum lebendigen Gott. Und da möchte ich dich fragen, hast du Götzenlosigkeit in deinem Haus? Oder gibt es da irgendeinen Gegenstand, irgendeine Größe? Irgendeine andere Ideologie oder vielleicht auch dein Bankkonto, wo du meinst, da könnte ich ja Hilfe von bekommen. Dann weg damit und vertraut allein auf den lebendigen Gott. Alles, was Götze, was Gott ist in eurem Leben, hat bei euch nichts zu suchen als allein Jesus Christus. Hast du Götzenlosigkeit im Haus? Ein drittes, was die Frau in ihrem Hause hat, jetzt kommen wir zu dem, was sie Materialite hat, nämlich ihren Ölkrug. Sie sprach, deine Magd hat nichts im Haus als einen Ölkrug. Und da müssen wir zum Verständnishintergrund uns klar machen, dass der Ölkrug, den sie da hat, jetzt nicht irgendwie ein Gefäß ist, in dem sie das Olivenöl aufbewahrt hat, was man so zum Brot gegessen hat. Das Öl, was sie hier hat, ist ein anderes Öl, kein Olivenöl, mit ein bisschen Olivenöl, selbst wenn es da, was weiß ich, 50, 60 Liter gewesen wären, hätte sie sicherlich nicht die Schuldsklaverei ihrer Söhne auslösen können und nicht danach noch von dem Öl leben können. Sondern das Öl, was sie hat, was sie auch scheinbar vor denen, die ihnen alles weggepfändet hat, verbergen hat können, ist ein kleines Fläschchen eben mit Salböl. Wir wissen aus Markus 14, wo da die Salbung Jesu in Bethanien ist, wo da Judas meckert und sagt, ach, man hätte dieses Öl, was hier diese Frau dir gegeben hat, verkaufen können für 300 Silbergroschen. 300 Silbergroschen ist ein ganzer Jahresverdienst. So viel war ein kleines Fläschchen mit Nardenöl wert. Und wir müssen davon ausgehen, dass dieses Öl, was diese Witwe hier hat, tatsächlich so ein kleines Fläschchen gewesen ist mit solch einem Salböl, was sie genommen hat. Also die Züricher Bibel übersetzt an der Stelle auch, sie hatte einen kleinen Krug. In der Lutherbibel wird das nicht ganz deutlich. Also das ist wichtig, dass das Öl quasi etwas extremst Kostbares ist. Das muss man als erstes wissen, als Verständnishintergrund. Und das Zweite, was man wissen muss, ist, dass die Bibel das Öl häufig als Bild für den Glauben benutzt. Das Öl ist ein Bild für den Glauben. Also, ich denke, Sie alle kennen diese Jesus-Rede, Endzeitrede, Matthäus 25, wo das Gleichnis ist von den 5 törichten und 5 klugen Jungfrauen. Die 5 törichten Jungfrauen und die 5 klugen haben alle Lampen, aber die klugen haben Öl auf der Lampe und die törichten haben kein Öl. Und die Lampe in diesem Gleichnis ist ein Bild für die Taufe und das Öl ist ein Bild für den Glauben. Und als dann der Heiland wiederkommt, da werden nur die ins Reich Gottes gelassen in diesem Bild, die Öl auf der Lampe haben, die eben Glauben haben. Und die, die kein Öl haben, die dann aber sich Öl besorgen, die dann auch auf einmal anfangen zu glauben an Jesus, für die ist es zu spät. Oder auch im Alpenbund das Öl als Bild für den Glauben, die Verbindung der besonders herausgerufenen Männer, der Propheten, der Priester und der Könige, der Gesalbten. Es wurde immer wieder mit Öl dokumentiert. Diese drei Berufsgruppen wurden gesalbt. Und da wurde eine Verbindung in besonderer Weise zwischen ihnen und dem lebendigen Gott hergestellt. Und die Verbindung zwischen dem lebendigen Gott und seinen Dienern ist eben der Glaube. Also das Öl ist ein Bild für den Glauben. Und es ist das Kostbarste, was diese Frau besessen hat, er hat auch sonst nichts mehr, nur noch den Glauben. Sie hat den Glauben, so kann man es auch sagen. Und das ist das, was das Öl tut. Das Öl rettet sie vor dem Schuldherrn. Sagt ja in dieser Geschichte, der Schuldherr will kommen, meine Kinder nehmen, mir alles angenommen, der hat Anrechte an mir. Und mit dem Öl kauft sie sich frei, eben von den Anrechten des Schuldherrn. Jetzt übertragen wir das Öl wieder auf den Glauben, auch hier genau wieder. Es gibt auch in unserem Leben jemanden, der Anrecht auf unser Leben hat. Das ist der Widersacher. Ob unserer Sündhaftigkeit, ob unserer Schulden, die wir gemacht haben durch unsere Sünden, haben wir einen Schuldherrn. Und er fordert ein. Und er fordert ein, wenn wir Jesus nicht haben, bis hin, dass wir in den ewigen Tod gehen. Wenn wir aber Glaube haben, bekommen wir Anteil am Erlösungswerk Jesu Christi, bekommen Anteil an seinem Blut und dann wird das, was der Schuldherr an Anspruch an uns hat, was der Teufel an Anspruch an uns hat, getilgt. Wenn wir denn Glauben haben. Hier ist es so, dass die Witwe gesagt bekommt, geh hin, verkauf das Öl, bezahle deinen Schuldherr, du aber und deine Söhne nährt euch von dem Übrigen. Lebt da von dem Öl. Und genauso ist es bei uns. Mit unserem Glauben, der uns Anteil an dem Blut Christi schenkt, bezahlen wir den Schuldherrn und können dann fröhlich leben, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der ewigen Welt. Und das ist etwas ganz Wunderbares, dass wir Glauben haben dürfen, wenn wir ihn denn haben. Und das ist meine Frage an dich. Hast du in deinem Hause Glauben? Hast du Glauben an Jesus Christus? Glauben können wir nicht machen, wie wir unseren Körper trainieren können. Glauben ist ein Geschenk Gottes. Epheser 2 heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden, durch Glauben, das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Wenn ihr keinen Glauben habt, dann bitte bittet um Glauben. Das geht jetzt an diejenigen unter uns, die noch nicht wiedergeboren sind. Wenn du noch in der Welt Angst lebst, wenn du keine Furcht des Herrn hast, dann geh heute noch auf die Knie. Bitte Gott um Glauben, such ihn in der Schrift. Und die unter euch, die momentan kleingläubig sind, geht auch auf die Knie, bittet Gott um Vergebung und bittet ihn um Stärkung des Glaubens, dass bei euch viel Glauben gefunden wird. Hast du Glauben in deinem Haus? Was hast du in deinem Haus, fragt Elisa die Witwe. Nichts als einen Ölkrug. Halleluja, sie hat einen Ölkrug und wir verstehen den Ölkrug jetzt als Gefäß für den Glauben. Sie hat Glauben, was ist das Großartiges? Aber die Frage ist an dich, was ist in deinem Haus? Ist da Glaube? Wie viel Glaube ist in deinem Haus? Und ein viertes, was diese Frau in ihrem Haus hat, jetzt wieder etwas Immaterielles, ist der Glaubensgehorsam. Elisa sagt ihr, geh hin, und er bitte draußen von allen deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig. Und geh ins Haus, schließ die Tür hinter dir zu, du und dein Sohn, und gieß in alle Gefäße. Und dann heißt es, sie ging hin und tat so. Die fängt nicht an zu diskutieren mit Elisa. Ja, was macht das denn ein Bild von meinen Nachbarinnen, wenn ich jetzt die um etwas bitte? Wozu ist das überhaupt gut? Was soll ich denn mit leeren Töpfen und mit leeren Krügen? Erklär mir das einfach mal bitte, ich möchte das historisch, kritisch, theologisch verstehen. Nein, das Wort Gottes kommt und die tut es einfach. Und dann geht es da zur Sache. Dann wird aus diesem kleinen bisschen Nadenöl richtig viel. Ich stelle mir diese Szene vor. Die Frau hat diesen kleinen Krug mit diesem Öl und auf einmal gießt sie in die erste Riesenkanne. Und nochmal, das ist extrem kostbar gewesen. Und es wird mehr und mehr und der Krug ist voll. Und der Sohn bringt den nächsten Krug, den nächsten Topf, die macht alles voll. Und wie dankbar ist die, dass sie so viele Nachbarinnen gefragt hat, aber scheinbar nicht genug. Es wäre noch Platz im Haus gewesen. Da sagt sie zu ihrem Sohn, nun bring noch ein Gefäß. Und er sagt, jetzt keins mehr da. Mehr haben wir denn nicht da. Und dann steht was ganz, ganz Wunderbares halt. Und dann stand das Öl. Da gibt es eine Korrelation in ihrem Leben und auch in unserem Leben zwischen Vertrauen und Glauben zu Gott und der Erfüllung dessen, was wir bekommen. Wenn die noch zu zwei Nachbarinnen gelaufen wäre, hätte dort sich auch noch Krüge und Gefäße ausgeliehen, dann hätte sie noch mehr bekommen. Aber sie hat nur eine begrenzte Anzahl, sie hat immerhin eine begrenzte Anzahl gebracht, die sie schon so reich macht, dass sie ihre Schulden ablösen kann und dass sie ein gutes Leben fortan führen kann. Weil das ist etwas Wichtiges, dass wir lernen, je mehr Glaubensgehorsam wir haben, je mehr wir Gott vertrauen, desto mehr werden wir beschenkt werden. Und das ist bei vielen Leuten so, dass ihr Glaube ganz klein ist. Im dritten Punkt habe ich ja nach dem Glauben gefragt. Die haben Glauben, aber dieser Glaube ist zweifelnd. Man sagt dann, ja, Gott kann, aber für meine Situation, aber dieses verfluchte Aber, immer die Einschränkung. Und dann wundert man sich, dass nichts passiert. Nein, wieder Bartimäus, als der von Jesus gefragt wird, was willst du denn, was ich für dich tun soll, dass ich sehend werde? Und er wurde sogleich sehend. Und dann heißt es, dein Glaube hat dir geholfen. Wenn der gesagt hätte, ich hätte gerne jetzt einen wärmeren Mantel und ich hätte gerne 100 Dinare gehabt, ja, dann wäre es eben sehr kleiner Wunsch. Nein, der macht all in, der sagt, ich möchte, dass ich sehend werde. Ihm geschieht, wie er geglaubt hat. Andere Geschichte, wo das ist, der Hauptmann von Kapernaum, wo der Knecht des Hauptmanns von Kapernaum krank daliegt. Da geht er Jesus entgegen. Und da sagt er, mein Knecht liegt krank da. Und dann sagt Jesus, ja, ich komme mit dir, ich mache ihn gesund. Dann kommt was ganz Starkes. Ja, aber das ist bei dir doch gar nicht nötig. Du bist der lebendige Gott. Sprich nur ein Wort und dein Knecht wird gesund. Dann sagt Jesus, so einen Glauben habe ich in ganz Israel noch nicht gefunden. Dann sagt er diesen Satz, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Dann muss Jesus nicht mehr mitkommen ins Haus. Der hätte den auch eben nach diesem Fußmarsch dann gesund machen können. Nein. Dann passiert es genau in dem Moment, wo Jesus dieses Wort spricht. Warum? Weil der Hauptmann genau das Jesus zugetraut hat. Der sagt, das hast du mal 100-mal drauf. Wisst ihr, bei der Kreditbank Jesus Christus, wo wir den Glauben kriegen, den können wir gar nicht ausschöpfen, diesen Kredit. Das ist unermesslich. Wir können von Gott gar nicht zu groß denken. Wir haben das Problem, dass wir den klein machen, den lebendigen Gott. Und das ist Teil des Glaubensgehorsams. Nicht nur, dass man Befehl tut, den Gott gibt, sondern dass man sagt, mit vollem Vertrauen, da gehe ich all in, wenn der sagt. Und je mehr wir vertrauen, desto intensiver werden wir gesegnet werden. Der Lehrtext für den heutigen Tag, der soll uns belehren, auch aus Markus 10, heißt, alle Dinge sind möglich bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Denkt da bitte mal nochmal drüber nach am heutigen Tag. Glauben wir das wirklich in der absoluten Tiefe? Und dann sagen wir, ja, wir glauben, wie wir es im Glaubensbekenntnis gesprochen haben, dass Gott Himmel und Erde gemacht hat. Dass er in seinem Sohn Jesus Christus Mensch wurde. Dass er alles kann, dass ihm alles möglich ist. Und dann fangen wir an zu zweifeln, wenn wir auf unser kleines Leben gucken mit den Problemchen, die wir haben. Und dann werden wir zweifeln und sagen, dann ist das kein Glaubensgehorsam, dann ist das Glaubenszweifel. Diese Witwe, die uns Vorbild des Glaubens sein darf, die hat Glaubensgehorsam gehabt. Die hat die Dinge genauso getan, wie der Heiland das gesagt hat. Übrigens auch, als der Herr sagt, geh in dein Haus hinein und mach die Tür zu. Da sagt sie nicht, das mache ich draußen. Die macht es genauso, wie der Herr gesagt hat. Das ist wichtig. Die Dinge, die Gott sagt, die müssen wir genauso tun, wie er sie sagt. Dann erleben wir die großen Wunder mit unserem Herrn und Heiland. Wenn wir es nicht tun, wie Mose am Haderwasser, der Stadt mit dem Felsen zu sprechen, mit dem Volk spricht, dann passieren Dinge nicht so, wie sie passieren würden. Dann ist es Kleinglaube. Aber wir sind zu Glaubensgehorsam aufgerufen. Und dieser Glaubensgehorsam, den werden wir umso intensiver wirklich leben können, wenn wir Gott alles zutrauen und wissen, er kann alles. Busch, der diese Stelle ausgelegt hat, die ganz wunderbare Predigt, er schreibt dann von einem Psalm, war Psalm 65, das mich sehr angesprochen hat, das in der Lutherbibel übersetzt heißt, Gottes Brünnlein hat Wasser die Fülle. Wörtlich steht da, voll Wasser ist der Bach Gottes. Wisst ihr, so ist unser Gott und Herr. Wir können von dem alles erwarten, aber wir machen den häufig klein. Und das ist ein Zeichen von Ungehorsam und Unglauben. Und diese Geschichte ruft uns dazu auf, wirklich von Gott alles zu erwarten. Und wenn der uns was sagt, packt richtig eure Gefäße hinein, fragt alle Nachbarn, damit ihr reich mit Glauben beschenkt werdet. Aber das ist die Frage eben, die ich an dich habe als letztes. Hast du Gehorsam im Haus? Gott dir was sagt, dass du dem wirklich hundertprozentig vertraust und dem nachgehst, genauso wie es die Witwe hier getan hat, die uns ein großes Vorbild im Glauben ist, hast du Gehorsam im Haus. Was hast du im Hause? So fragt Elisa die Witwe. Und wir haben gesehen, es sind vier Dinge gewesen, die diese Frau hatte und die sie dann unglaublich gesegnet gemacht hat und die sie zu einem Vorbild des Glaubens macht. Und das möchte ich dich noch einmal fragen, hast du diese vier Dinge in deinem Hause? Die Furcht des Herrn, die Götzenlosigkeit, den Ölkrug und den Glaubensgehorsam. Möge unser Herr und Heiland es schenken, dass du alle vier Fragen mit einem fröhlichen Ja beantworten kannst. Und wenn nicht, dann möge Gott dich in die Buße führen, dass du dich darum kümmerst, dass jeder dieser vier Dinge in deinem Haus vorhanden ist. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.